Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 23. November 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Interessantes aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit Indonesian Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Die Nachrichten werden von Nunung Nursia gelesen. Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo will die Gleichstellung von Geschäftsleuten aus dem konventionellen und dem E-Commerce-Bereich. Präsident Joko Widodo hofft, dass Steueranreize die Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens steigern können. Indonesischer Präsident wird dem Gipfeltreffen der Gedenkfeier der 30-jährigen Partnerschaft ASEANs der Koreanischen Republik beiwohnen. Indonesien und Malaysia unterzeichneten einen Vertrag über Landesgrenze beider Länder. Japan will die Zusammenarbeit mit Indonesien auf See und bei der Terrorismusbekämpfung stärken. Minister Edi Prabowo sagte, der Fischkonsum ist eine schnelle Lösung zur Überwindung von Stunting. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo forderte seine Minister auf, die Maßnahmen zu ergreifen, um die Steuerpflichten der Unternehmer in Indonesien, sowohl der konventionellen als auch der E-Commerce auszugleichen. Dies erklärte Präsident Joko Widodo bei der Eröffnung einer begrenzten Kabinettssitzung zu Steuervorschriften und Einrichtungen zur Stärkung der Wirtschaft am Freitag, dem 22. November, im Präsidialbüro in Jakarta. Er erklärte auch, dass die Angleichung der Steuervorschriften für konventionelle und E-Commerce-Unternehmen heutzutage die Steuereinnahmen des Staates im digitalen Zeitalter optimieren kann. Laporan Andi hari Sabtu, judulnya Presiden Jokowi ingin kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan e-commerce. Presiden Forder te Auserdem gleiche Wettbewerbsbedingungen für konventionelle und e-commerce Geschäftsleute zu schaffen und die Steuereinnahmen im gegenwärtigen digitalen Zeitalter zu optimieren. Um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens zu verbessern, erinnerte Präsident Joko Widodo außerdem daran, dass Steueranreize nicht das einzige Instrument sind, das getan werden kann. sagte weiter, die Steueranreizpolitik müsse auch von einer Vereinfachung und Beschleunigung der Investitionslizenzierung in den Regionen Indonesiens begleitet sein. Aus diesem Grund hat der Präsident den Innenminister Tito Karnavian gebeten, die Angemessenheit der Steuerreform auf zentraler Ebene und die Verbesserung der Steuervorschriften in den Regionen zu überwachen. In einer begrenzten Kabinettssitzung, die am Freitag, dem 22. November, im Stadtpalast in Jakarta stattfand, erörterte Präsident Joko Widodo die Steuervorschriften und Möglichkeiten zur Stärkung der Wirtschaft. Er erklärte, dass es sehr wichtig sei, die Steuerreform abzuschließen. Es ist beabsichtigt, dass Indonesien den globalen Wirtschaftsabschwung antizipieren und der Einkommensfalle der Mittelklasse entkommen kann, einschließlich der Optimierung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens. In diesem Zusammenhang forderte Präsident Joko Widodo seine Mitarbeiter auf, die Umsetzung steuerlicher Anreize für Investoren und arbeitsintensive Branchen, die steuerliche Subventionen benötigen, zu verbessern. Er hofft auch, dass die Steueranreizpolitik einen großen Einfluss auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens haben und der Gemeinschaft bedeutende Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen kann. Um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen, fordere ich die Einführung steuerlicher Anreize durch verschiedene Instrumente wie Steuerferien, steuerfreie Beträge, investitionsfreie Beträge und Superabzugssteuer für die Entwicklung von Berufs- und FNE-Aktivitäten. Arbeitsintensive Industrien sind sehr wichtig. Arbeitsintensive Industrien müssen auch von Einfuhrzöllen und Steuersubventionen befreit werden. Inzwischen im Zusammenhang mit Steuerreform, Präsident Joko Widodo hofft, dass die Steuerdirektion des Finanzministeriums weiterhin nachhaltige Anstrengungen unternehmen kann, beispielsweise die Steuerverwaltung verbessern, die Einhaltung der Steuervorschriften verbessern und die Datenbank und Steuerinformationssysteme stärken kann. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird dem Gipfeltreffen zur Gedenkfeier der 30-jährigen Zusammenarbeit ASEANs der Koreanischen Republik am 25. und 26. November in Busan, Südkorea, beiwohnen. Dabei wird Präsident Joko Widodo von der Außenministerin Retno Marsudi begleitet werden. Nach der Meldung des indonesischen Außenministeriums wird Präsident Joko Widodo während seines Aufenthaltes in Busan auch bei verschiedenen Events anwesend sein. Außerdem wird der Präsident auch ein bilaterales Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in abhalten, den Wissenschaftlern und Forschern Indonesiens sowie Unternehmen der kreativen Wirtschaft in Südkorea treffen. Die Partnerschaft ASEANs und der Koreanischen Republik wurde zum ersten Mal im November 1989 gegründet. Während der 30-jährigen Partnerschaft wurde die ASEAN-Südkorea-Handelszone im Jahre 2005 gebildet, die den Handel und die Investition beider Seiten stärkt. Indonesien und Malaysia unterzeichneten am 21. November in Kuala Lumpur einen Vertrag gegenseitiger Verständnisse über die offenen Grenzprobleme OPB in zwei Grenzsegmenten. Der indonesische Innenminister Tito Karnavian sagte am Donnerstag, den 21. November in Kuala Lumpur, nach 41 Jahren konnten die beiden Länder schließlich dem Grenzgebiet zustimmen. Laut dem Innenminister bestehen zwei zugestimmte OPB, das Segment des Flusses Simantipal und das Segment des Flusses C500-C600. Die beiden Grenzen liegen zwischen Nordkalimantan und Sabah. di site dem yar 1979 di offenen grans probleme oder OPB worden. Die erfolgreiche Unterzeichnung des Vertrages gegenseitigen Verständnisses werde eine Rechtssicherheit schaffen. Die Rechtssicherheit in der Region wird eine sehr wichtige Sache für die indonesische Regierung, um die Investition im jeweiligen Standort sofort zu realisieren. Tito Karnavian, der auch der Leiter der Nationalbehörde für Grenzverwaltung BNPP ist, sagte, dass man in Kürze einen grenzüberschreitenden Posten an diesem Gebiet errichten werde. Der japanische Botschafter in Indonesien, ICI Masafumi, traf am Freitag, dem 22. November in Jakarta, den Koordinierungsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Dr. Mahfud MD. Nach dem Treffen erklärte Minister Mahfud, Botschafter ICI wolle die Zusammenarbeit im Sicherheits- und Verteidigungssektor stärken. Auf dem Treffen wurde auch der Wunsch in Japans erörtert, die Zusammenarbeit mit der Indonesischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, Bakamla, dem Ministerium für See und Fischerei und eine Reihe anderer staatlicher Institutionen zu verstärken. Botschafter ICI sagte, er wolle auch das nächste Treffen in Japan im Zusammenhang mit der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Der indonesische Minister für See und Fischerei, Edi Prabowo, erklärte, der Fischkonsum sei eine schnelle Lösung, um das wachstumshemmende Problem oder genannt Stunting in verschiedenen Regionen Indonesiens zu überwinden. In einer Pressemitteilung in Jakarta am Freitag, dem 22. November, sagte er, dass Indonesien Stunting beseitigen muss. Fisch ist eine der einfachsten und schnellsten Lösungen. Zum Gedenken an den 6. Nationalen Fischtag oder Harkanas lud Minister Edi am Donnerstag, dem 21. November, 1.000 Studenten und mindestens Tausende von Mitarbeitern ein, gemeinsam Fisch auf dem Parkplatz Minabahari 3 des Ministerium für See und Fischerei in Jakarta zu essen. Das Ministerium für See und Fischerei soll der Gemeinde eine angemessene Ernährung bieten, damit sie gesund, stark und klug wachsen kann. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen bei dem Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Die erste Information kommt aus Baubau, Nord-Sulawesi. PK Kandekandea ist eine Aktivität in der Reihe des 6. Asian Festivals für Indigene Paleste oder gekürzt FKMA in der Stadt Baubau der Provinz Süd-Sulawesi. Diese Aktivität wurde vom Indonesian Recorden Museum MURI ausgezeichnet, da in dieser Aktivität ein Tablet mit Lebensmitteln oder sogenannten PK Kandekandea rund um die Keraton Buton Festung 3 Kilometer lang serviert wird. PK Kandekandea ist eine Tradition des gemeinsamen Essens, in dem man Speiserinnen mit Lebensmitteln gefüllte Tablets mitbringt. Der Bürgermeister von Baubau nahm diese Auszeichnung mit großer Freude entgegen, da die FKMA-Aktivitäten auf die Entwicklung der Welt des Tourismus und der Kultur abzielen und das wirtschaftliche Wachstum der Bürger der Stadt Baubau unterstützen können. Tamrin berichtete auch, dass die Stadt Baubau am Dienstag, dem 19. November 2019, von der Zentralregierung eine Auszeichnung als gesunde Stadt Wiwerda Swastisaba erhalten habe, die direkt von dem stellvertretenden Bürgermeister von Laode Ahmad Monianse, die im Innenministerium der Republik Indonesien in Jakarta stattfand, entgegengenommen worden sei. Die nächste Information kommt aus Jayapura, Papua. Das Papua Archäologische Zentrum hat am Mittwochmorgen das Zivilisationshaus des Megalith-Standort Tutari für die tausendjährige Generation im Dorf Doyolama, Distrikt Waibu, im Bezirk Jayapura der Provinz Papua abgehalten. Der leitende Forscher des Archäologischen Zentrum Papuas, Hari Suroto, sagte, dass an der Aktivität die Grundschüler und begleitende Lehrer aus Jayapura teilnahmen. Die Schüler nahmen auch an verschiedenen Wettbewerben teil, darunter das Zeichnen von Karten der Republik Indonesien, das Zeichnen von Garuda Pancasila, das Zeichnen von Tutaris Megalith-Motiven mit Papiermedien, der Sentani Folklore-Wettbewerb und der Wettbewerb zum Wiederaufbau von Keramik. Es gibt auch die Spiele für die Schüler, nämlich die Schreie und die Stelkomödien im Stil von Papua. Das Zivilisationshaus am Megalith-Standort Tutari im Jahr 2019 war das dritte Jahr, das vom Papua Archäologischen Zentrum durchgeführt wurde. Die letzte Information kommt aus Teluk Wondama, West Papua. Dem Papua Archäologischen Zentrum ist es gelungen, die Trümmer japanischer Flugzeuge in der Namamura Straße im Dorf Aisandami des Bezirks Teluk Wondama der Provinz West Papua zu finden. Der Forscher des Papua Archäologischen Zentrums Hari Suroto sagte am Mittwoch, dass die Trümmer des Flugzeugs in einer Tiefe von 20 Metern gefunden wurden. Im zufolge ist der Zustand des Flugzeugs nicht mehr intakt, aber der Typ japanischer Jäger, der Mitsubishi A6M0, ist noch zu erkennen. Die Forschung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Forschungsagentur für regionale Entwicklungsplanung. Im zufolge ist die Tiefe von 20 Metern in der Namamura Straße für Anfänger bis Fortgeschrittene sehr gut geeignet. Die Landschaft in einer Tiefe von 20 Metern in der Meerenge eignet sich zum Wandtauchen und zum Genießen der Strömung. Laut Hari Suroto bietet die Insel Ron, die auf dem Golf Wondama der Provinz West Papua liegt, die Tauchaktivitäten zur Erkundung der Wracks von Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch Wracktauchen genannt an. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 23. November ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Am 26. November 1980 erschütterte eine Reihe von Erdbeben Süditalien. Das italienische Erdbeben im Jahr 1980 ereignete sie am Sonntag, dem 23. November 1980 in der süditalienischen Region Irpina bei einem Erdbeben der Stärke 6,8 auf der Richterskala im Dorf Konza wurden 4.800 Menschen getötet und mehr als 10.000 verletzt. Die italienische Regierung gab rund 58,64 Milliarden Euro für den Wiederaufbau aus, während 100 Millionen Euro aus dem Ausland stammten. Am 23. November 1996 wurde die Flug 961 der Ethiopian Airlines entführt und stürzte im Indischen Ozean ab. Ethiopian Airlines Flug 961 war eine Boeing 767 mit der Route Addis Abeba Nairobi und am 26. November 1994. Das Flugzeug landete notfalls auf den Legalawa Islands Moroni, Komoren, weil der Treibstoff knapp wurde. Bei diesem Unfall wurden 123 Passagiere getötet und 52 weitere verletzt. Am 23. November 2003 lag der georgische Präsident Eduard Amfrosefi Sefartnadze sein Arm nieder. Georgien Eduard Amfrosefi Sefartnadze übernahm im 1995 die Position des Präsidenten Georgiens, bis er am 23. November 2003 inmitten der Rosenrevolution zurücktrat. Unter der Führung von Mikhail Gorbatschow war er 1985 bis 1990 Außenminister der Sowjetunion. Die politische Expertise von Sefartnadze brachte ihm den Spitznamen The White Fox, Tetrimelia, ein. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Senja datang lagi bernyanyikan sunyi tampak di rautmu terbebani diriku. Bicaralah, tak dapat ku mendengar suara hatimu atau keluhmu sebelum terlalu jauh. Dingin pun tiba, lalu nelangsa seraya merayu untuk terlepas darimu. Bicaralah, tak dapat ku mendengar
ku tak mau.
terus begini. How long? How long?
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Sunyi Saat Senja, gesungen von Junior Sumatri. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream von news.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema: 65% des indonesischen Marktes werden sich im RCEP-Rahmen bewegen. Der indonesische Markt wird sich bis zu 65% für die Partnerländer zu Beginn der Implementierung der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft RCEP öffnen. Das sagte die Direktorin für die Verhandlung ASEAN aus dem Generaldirektorat für den internationalen Handel des indonesischen Handelsministeriums, Dona Gultom, am Mittwoch, den 20. November, bei der Diskussion zum Thema RCEP, Hoffnung auf Investitionen in Jakarta. Dabei sagte Dona, dass die Öffnung des Marktes stufenweise nach der Erledigung dieses Abkommens im Jahre 2020 erfolgen werde. Dona Gultom erklärte weiter, dass der indonesische Markt 65% offen sein werde, wenn das Abkommen in Kraft trete. Er werde sich weiterhin in den kommenden 20 Jahren bis zu 89,5% vergrößern. Dona Gultom bestätigt, dass die Regierung sich um einige Produkte bemühe, die in einer hochsensiblen Liste und sogar zur Exklusivliste im Freihandel mit den Partnerländern gehöre. Es handele sich dabei um Eisen, Stahl, Reis, Zucker und Fleisch. Laut ihr gebe es eine Ausschlussliste in Höhe von 8%, da Indonesien nicht verpflichtet sei, Märkte für alle Länder, auch nicht für bestimmte Länder, zu öffnen. Sie sagte weiter, die Fortschritte werden durchgesetzt, damit der Investitionsstrom noch verstärkt werden könnte. Dadurch könnten 15 Länder die Öffnung der Märkte zwischen diesen Ländern nutzen. Das RCEP-Abkommen wurde als Reaktion auf die wirtschaftliche Dynamik in der ASEAN-Region durch eine Form der Integration der ASEAN-Länder in die Wirtschaft gegründet. Es hat das progressive Ziel, Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen, die Transparenz zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und zu erhöhen. Die Vereinigung von 16 Ländern, nämlich 10 ASEAN-Ländern, mit 6 Partnerländern, nämlich China, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und Indien, zu einem Freihandelsabkommen wird RCEP zu einem großen Handelsblock machen, der ein Drittel der Welt beherrscht. Indien hat aber noch nicht zugestimmt und sein Beitritt zum RCEP ist noch nicht gesichert, obwohl die Verhandlungen in diesem Jahr abgeschlossen werden sollten. Wenn Indien sich offiziell dem RCEP anschließt, wird die Region zum größten Markt, da 29% des Welthandels in der Region stattfinden. Die Region wird auch ein großes Marktpotenzial mit bis zu 48% der Weltbevölkerung und einem Bruttoinlandsprodukt von 32% der Weltwirtschaft haben. Diese Potenziale dürften die Investitionsströme direkt in die RCEP-Region treiben. Das war unser Indonesien.
Di sini ku memikirkanmu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Lied mit dem Titel Rumahku, oder auf Deutsch Mein Haus, gesungen von Gita Gutawa. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien präsentieren. Bei diesem Programm werden wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie ein, die Schönheit des Cemenung Hügels in Tulungagung, der Provinz Ostjava, zu genießen. Liebe Zuhörer, Ostjava hat viele einzigartige Touristenorte, die Sie im Urlaub als Reiseziele auswählen können. Eine dieser ist der Cemenung Hügel, der Sie im Tenggongdorf im Rojo Tangan, Distrikt Tulungagung, Ostjava befindet. Die Einzigartigkeit und Anziehungskraft dieses Reiseziels besteht darin, dass es vier große Schornsteingebäude gibt. Diese wurden gebaut, weil in der Vergangenheit dieses Gebiet ein Kalkstein- und Mangansteinbruchgebiet und eine Kalksteinfabrik dort stand. Auf den ersten Blick ist die Form der bestehenden Gebäude ähnlich der Wilmühlen in den Niederlanden. Liebe Zuhörer, früher wurde im Tulungagung-Gebiet Kalkstein gefunden und für die Industrie hergestellt. Die Türme befinden sich im Besitz eines chinesischen Unternehmens. Jetzt noch, obwohl die Gebäude nicht restauriert wurden und kein Verwalter sich darum kümmert, sehen die Türme noch robust aus. Daher kommen viele Reisende in das ehemalige Fabrikgebäude mit den Türmen, die der Windmühlen in den Niederlanden ähneln, um es zu erkunden. Sie machen vermehrt vor dem Hintergrund dieses einzigartigen Gebäudes Fotos. Liebe Zuhörer, die Ansicht aus der Höhe bewegt eine außergewöhnliche Empfindung und bietet die Ansicht wunderbare Schönheit. Die Luft auf dem Cemenung-Hügel ist auch ziemlich cool, was zu einer angenehmen Urlaubserfahrung beitragen kann. Dieser Ort ist wirklich geeignet, den Alltagsablauf zu vergessen. Neben dem einzigartigen Gebäude stehen in dem Touristenort auch Parkplätze, ein Gebetsraum, Toiletten und Restaurant zur Verfügung. Um zu diesem Reiseziel zu gelangen, können Sie mit Ihrem eigenen Transportmittel oder Öffentlichkeitsverkehrsmittel fahren. Wenn Sie mit dem öffentlichen Verkehrsmittel Bus fahren, können Sie an der dortigen Busstation aussteigen. Und dann fahren Sie mit anderen Verkehrsmitteln wie dem Ojek oder Motorradtaxi bis zum Cemenung Hügel fort. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor Sie zu dem Cemenung Hügel abfahren, sollten Sie zuerst Ihre eigenen Bedarfsgegenstände mitbringen, wie zum Beispiel Kamera, um diesen schönen Ort zu fotografieren. Es wird garantiert, dass dieses Reiseziel Ihnen eine Ruhe und Erfahrung bieten wird, die Sie nicht leicht vergessen können. Das ist Wunderbares Indonesien mit dem Thema Cemenung Hügel von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
satu nama di hatiku, dan ku mulai mencari sosok selain kamu yang seperti
haben gerade ein Lied von der Band Massiv mit dem Titel Tak Punya Nyali zugehört. Wie finden Sie? Ist das Lied schön? Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien.
Unser Programm Dies und Das hat heute das Thema UGM hebt Kräuter als nationales Kulturerbe an. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Heute präsentiere ich Informationen über die Universität Gajah Mada oder UGM, die Jamu oder Kräuterheilungsmittel als nationales Kulturerbe. Jamu ist eines der kulturellen Erbe Indonesiens. Der Einsatz von Kräutermedizin ist seit langem in der Gemeinde verankert und erblich bedingt. Jedoch ist die Kultur des Trinkens von Kräutermedizin, besonders unter Millennials, mittlerweile fast verschwunden. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum junge Menschen Kräutermedizin nicht trinken. Angesichts dieser Tatsache war die Fakultät für Pharmazie der Universität von Gajah Mada, UGM, fasziniert, die Tradition des Trinkens von Kräutermedizin als nationales Kulturerbe durch das internationale Kräutermedizinfestival wiederherzustellen. Diese Aktivität fand vom 14. bis zum 17. November dieses Jahres im Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta statt. In dieser Aktivität zeigen sie nicht nur eine Vielzahl von Kräutermedizin, die von kleineren und mittleren Unternehmen produziert werden. Es soll jedoch auch ein Ort sein, an dem ein Ökosystem aufgebaut werden kann, das dem Überleben der kleineren und mittleren Kräutermedizinhersteller in Zukunft zugutekommen kann. Der Dekan der Fakultät von Pharmazie, UGM, Professor Agung Endro Nugroho erklärte, seine Universität konzentriere sich darauf, Kräutermedizin wieder an die Oberfläche zu bringen, zusammen mit dem Palast, der die Werte der Kräutermedizin in der Gemeinde widerspiegelt. Er drückte seine große Hoffnung aus, dass die Kräutermedizin später am Lebensmittel der Menschen festhalten könnte, einschließlich Yogyakarta. In der Tat, Kräutermedizin als der Stolz der Menschen in Indonesien zu machen. Agung hob die Position der Kräutermedizin in der Öffentlichkeit hervor und sagte, das Festival sei auch ein Weg, um Kräutermedizin in die Augen der Welt zu bringen. Er hofft, dass die Kräutermedizin später zur Ikone des indonesischen Stolzes werden kann. Der Koordinator des Internationalen Kräutermedizinfestivals, Dr. Ronny Martin, erklärte, dass dieses Festival eine Reihe von Veranstaltungen umfasst, die von der Kräutermedizin-Ausstellung über die Kräuter darstellenden Künste von Jammu-Frauen bis zu Workshops reichen. Darüber hinaus gab es eine Talkshow über Kräuter in 14 Ländern in der Spätergeschichte, über Kräutermedizin in den jeweiligen Ländern ausgetauscht wurden. Ronny sagte, dass von der Durchführung des Festivals gehofft wurde, dass Kräutermedizin als ein Produkt hergestellt werden könnte, das es wert ist, heute konsumiert zu werden. Das war Das und Das.
Thank you.
Das war das Lied mit dem Titel Aku hari ini oder auf Deutsch Ich heute, gesungen von der Band Jingga. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream von news.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Bei dem heutigen Musikregenbogenprogramm spielen wir für Sie ein Kronchonglied mit dem Titel Kalung Mutiara, die Perlenkette. Dieses Lied wurde von dem verstorbenen Gesang komponiert. Das Lied Kalung Mutiara, die Perlenkette, erzählt die Liebesgeschichte zweier Liebender mit unterschiedlicher Kultur und Herkunft. Die Liebesreise endet mit dem Abschied. Eine ähnliche Geschichte gibt es immer, auch in der Ära des Kampfes um die Unabhängigkeit Indonesiens. Die Lyrik des Liedes, das ihr Geliebter geschrieben hat, handelt von nach Hause in ihre Heimat. Und die Freundin kommt nie zurück. Kalung Mutiara in Englisch, Kalung Mutiara oder auf Deutsch die Perlenkette wurde von ihm gegeben. Jetzt wird es eine unvergessliche Erinnerung in ihrem Leben. Liebe Musikfreunde, hier ist das Kronchonglied Kalung Mutiara, die Perlenkette, gesungen von Mini Satrio. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream von news.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.